Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Und es ist ein Freitag, an dem diese Folge erscheint. Und warum das so ist, erklären wir euch gleich. Und zwar ist heute, wenn ihr uns heute jetzt am Freitag hört, der 8.3. Und das ist der Internationale Frauentag oder Feministischer Kampftag. Deswegen haben wir uns gedacht, wir ziehen diese Folge heute vor.
Ja, für unsere Lauschis da draußen.
Genau, um ein bisschen auch Awareness für diesen wichtigen Tag zu schaffen. Und haben uns natürlich auch ein passendes Thema für euch überlegt. Und zwar geht es heute um selbstbewusst daten und warum man öfter Nein sagen sollte.
Yes.
Mhm. Leonie, bist du beim Daten so, dass du... Hast du das Gefühl, du hast dein Selbstbewusstsein beim Daten immer schon gehabt und du bist eine recht selbstbewusste Frau, wenn man das so sagen darf?
Danke.
Oder war das was, wo du sagen würdest, das hast du dir erarbeiten müssen oder das ist erst mit der Zeit gekommen?
Ich glaube, dass es mit der Zeit gekommen ist. Es ist vor allem mit dem Alter gekommen und wie ich schon vorhin zu dir vor oft gesagt habe, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich glaube, man darf sich da auch nicht so streng benoten, ob man jetzt selbstbewusst ist oder nicht. Ich glaube, wir stufen uns generell immer niedriger ein, was das betrifft, als es in Wahrheit von außen vielleicht wirkt. Und mein Motto war mein Leben lang, was mein Selbstbewusstsein betraf, fake it till you make it. Was war bei dir so? Erzähl mal.
Nicht die schlechteste Herangehensweise. Bei mir ist es auch so, ich würde sagen, ich habe mir früher wahrscheinlich immer mehr gefallen lassen, glaube ich. Es ist echt erst so ab Mitte 20, würde ich sagen, es ist so gekommen, dass ich das Gefühl gehabt habe, jetzt kann ich bei Dates sehr eindeutig und stark meine Meinung vertreten. Und vorher hätte ich vielleicht mehr ein Auge zugedrückt, ob das jetzt gewisse Aussagen waren oder so pseudohafte Scherze, die dann doch irgendwie eher stereotypisch oder fast beleidigend waren irgendwie. Ja. Also da habe ich wahrscheinlich früher, sage ich mal, eher mal so drüber gelacht, unter Anführungszeichen, was ich dann nicht mehr mache. Haha, lustig, Blondinenwitze, und das hätte ich dann wahrscheinlich ab Mitte 20 war das dann eher so, dass man dann schon sehr klar sagt, dass das nicht okay ist oder dass man das nicht interessant oder lustig findet. Ich habe aber trotzdem auch so ein bisschen das Gefühl, gerade auch bei den Nachrichten, die wir auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna regelmäßig bekommen, dass sie gerade die jungen Mädels bei diesem Thema recht schwer tun. Und ich finde es auch interessant, ich habe so den Eindruck, gerade auch von den Nachrichten eben, wenn wir die so durchlesen, dass viele auch eher schlechte Dates länger aushalten, als es eigentlich notwendig ist. Obwohl ihnen vielleicht eigentlich schon im Vorhinein irgendwie klar ist, dass der Gegenüber eigentlich nicht unbedingt die Werte vertritt, die ihnen wichtig sind. Also ich glaube, dass das wirklich ein bisschen eine Altersfrage ist und dass man Mädels das Selbstbewusstsein vielleicht in jungen Jahren oft ein bisschen aberkennt in der Gesellschaft. Also ich finde es voll interessant, weil wir haben so ein bisschen Recherche betrieben, auch für diese Folge. Und ich bin da auf eine Studie gestoßen. Ich meine, es ist ein bisschen nanona nicht, aber wenn man das dann doch mal wieder wissenschaftlich bewiesen liest, finde ich es dann auch wieder sehr spannend. Und zwar, was ich echt arg gefunden habe, es gibt eine Auswertung von der PISA-Studie. Da sind eine 500.000 Schülerinnen und Schüler analysiert worden. Und es ist gezeigt worden, dass sogar Mädchen, wenn sie so ein Alter um die 15 herum haben, ihre Talente schon als geringer einschätzen als die Burschen. Was ich echt interessant finde, dass es schon in diesem Alter, also dass Frauen schon in diesem Alter eigentlich eher dazu tendieren, sich selber geringer zu schätzen. Ja. Und die Männer dann fast eigentlich schon als Teenager fast ein bisschen zur Selbstüberschätzung neigen.
Ja, das ist in vielen Bereichen leider die Wahrheit entsprechend.
Ja, und es gibt auch vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit eine Analyse. Da ist es auch darum gegangen, dass man eben Männer und Frauen analysiert. Und es ist um einen Job mit Führungsverantwortung gegangen und die befragten Männer haben ihre Leistung im Schnitt um 30 Prozentpunkte besser eingeschätzt oder besser verkauft, sagen wir so. Und die Frauen haben sie um 15 Prozentpunkte schlechter verkauft, also schlechter als ihre eigentlichen Fähigkeiten waren. Und ich glaube, solche Dinge können wir schon ein bisschen zum Anlass nehmen, sich auch so ein bisschen mehr zu trauen vielleicht im Alltag und einmal wirklich so hinzuhören, wie man über sich selber spricht im Alltag. Ich finde nämlich es auch voll interessant, weil wenn man so durch den Alltag geht und es ist so gerade, also jetzt als Frau mit Kinderwagen zum Beispiel, fällt man das total oft auf, wenn die Leute halt so unaufmerksam sind und ich sage dann, also zum Beispiel, du bist beim Lift und wartest schon 5 Stunden und dann steigt halt irgendein Typ, der einfach zu faul war zum Stufensteigen halt aus und sagt so, ja, sorry, und dann sagst du so, ja, macht nichts, haha. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Beweis, dass man eigentlich, ja, sie dann nicht so rausgehen traut mit der, also dass man diesen Kommentar sie wieder durchverhält und dann nicht sagt, hey, eigentlich ist es nicht okay, kannst du bitte nächstes Mal die Stirn nehmen, weil andere Leute, die es notwendig haben, warten irgendwie ewig. Und das ist aber was mir immer nur an mir selber auffällt. Also man ist mehr so auf weniger Ärgernis erregen und weniger Konfrontation suchen im Alltag. Und ja. Ich glaube, das kann man echt oder sollte man auch üben.
Ja, obwohl ich finde, da gibt es ein wunderbares Beispiel aus meinem Yogakurs. Wir waren Yoga, also mein Yogalehrer ist einfach on fire und einfach ein toller Typ. Und es ist einfach so, dass er den Auftrag hat vom Studio, bitte Leute, wenn das dann nicht deine eigene Matte ist, Socken oder Handtuch. Also damit halt nicht die Füße auf der Matte sind. Weil sich haben sich einfach Leute beschwert und das muss halt jeden sagen. Und er ist zu einer Frau gegangen und hat ihr das gesagt, hey du, sorry. Sie sofort, ja, sicher. So in der Sekunde waren die Söckchen an. Dann hat er das einem Mann erzählt, so einem, also man muss sagen, dieses Mädchen, also sie war wirklich jünger und der Typ war halt wirklich älter. Und mein Yoga-Lehrer ist circa in meiner Alterskohorte. Und er sagt das dem Typen und er war sofort auf Diskussion. Ach, warum? Gott. Wieso? Was? Und wir haben am nächsten Tag das dann nochmal nachbesprochen als Yoga-Gruppe, irgendwie, weil wir draußen gestanden sind und gesagt, hä, das war so gestern so weird. Und ich habe ihm gesagt, ja, weil das, wir Frauen werden dazu erzogen, uns anzupassen und sofort Ja und Amen zu sagen, was in dem Fall mit den Socken vollkommen in Ordnung war, weil man hält die Stunde auf. Was der Typ gemacht hat, war nicht in Ordnung, weil er hat sich im Prinzip gegen eine soziale, okay, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir sozial zusammenkommen und uns so zu verhalten. Und er wollte halt anecken. Und ich fand das total aber irgendwie so klischeehaft passend, wie wir sozialisiert werden.
Ja.
So auch nämlich, wer glaubt der Typ, dass er ist, dass seine Meinung, warum das jetzt nicht so sein soll, wichtiger ist als die vom einen Studio.
Ja, also ich glaube so dieses Thema, ein Nein zu sagen im Alltag, ist überhaupt für viele Frauen und weiblich gelesene Personen sicher ein Riesenthema auch. Und ich finde es einfach spannend, ich habe auch ein Experiment herausgesucht, und zwar von einer Entwicklungspsychologin. Das passt jetzt auch zu unserem Dating-Thema dann ganz gut. Sie hat männliche und weibliche Studentinnen an einem Speed-Dating teilnehmen lassen.
Geil.
Und hat eben im Vorfeld die TeilnehmerInnen gebeten, so ihre eigene Attraktivität einzuschätzen. Und im Anschluss quasi haben dann die Teilnehmer untereinander bewertet, wie attraktiv halt die andere Person ist. Und es ist halt rausgekommen, dass halt gerade die Männer, also es ist auch abgefragt, wenn so was suchen die, also auf was sind die aus, wenn die bei so einem Dating teilnehmen. Und Typen, die eigentlich nur auf der Suche nach Spaß waren, haben sich selbst als sehr attraktiv eingeschätzt. Und die Mädels, die halt diese Typen gedatet haben und bewertet haben, haben halt gesagt, das ist nicht so geil. Und die Studentinnen, die da mitgemacht haben bei dieser Studie, haben sie selbst deutlich weniger attraktiv eingeschätzt, als sie eigentlich waren. Und da denke ich mir auch, wie arg eigentlich.
Ja, wir sind darauf getrimmt.
Ich kenne wirklich wenig Frauen, wo ich sagen würde, die überschätzen sich selber immer, also die schätzen sich selber immer zu gut, zu talentiert, zu, weiß ich nicht, was ein.
Zu schön, zu intelligent.
Ja, gibt es andere Menschen in unserem Land, die diese Dinge erfüllen. Aber echt, ich kenne echt mehr Typen, von denen ich sagen würde, boah, der hat ein gutes Ego und eher fast ein bisschen zu viel abgekriegt.
Ja, ich habe das mal bei einem Bumble-Geschreibe gehabt, dass mir ein Typ hat irgendwie gemacht, also ich habe zwei Situationen erlebt, wo ich echt gemerkt habe, so, wo du gesagt hast, früher hätte man darüber haha gemacht. Und bei dem einen war es halt so, dann hat er mir wegen meinem Job so auf die Art so, naja, du fühlst dich schon besonders cool. So und gut. Und like,
So, ja.
Weil ich habe halt, er hat mich gefragt, was ich halt mache, und ich habe ehrlich geantwortet, ich bin Influencerin, Podcasterin, wir haben ein Buch geschrieben, ich halte Vorträge über psychische Gesundheit, ich bin Yogalehrerin, ich mache eine psychotherapeutische Ausbildung. Ja, die Liste ist lang, sorry, dass ich vielseitig bin. Und er war so auf die Art, so dass ich so ein bisschen angebe. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, das würdest du nicht sagen, wenn ich ein Mann wäre. Mhm. Da würdest du es nämlich sagen, wow, wie ehrgeizig, wie ambitious, wow, großartig. Wir können uns jetzt vorstellen, der Typ und ich haben uns nicht getroffen.
Wundert mich jetzt.
Wundert dich das?
Wundert mich jetzt. Nein, wundert mich natürlich nicht. Aber es ist doch so typisch irgendwie, oder?
Ja, und dann das Best-of von der ganzen Geschichte war dann auch nochmal so, bei einem Typen, mit dem ich mich gedatet habe, kamen so Aussagen wie so, oh ja, er hat es lustig gemeint und ich verstehe seinen Punkt irgendwo. Er hat einen ganz normalen Job und hat halt so ein bisschen, ja, bei mir kommt heute auch der ORF, hahaha. Und ich habe ihm dann gesagt so, hey du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht so lustig.
Das ist eigentlich, er macht es eigentlich lächerlich.
Dann, genau. Ja. Mhm. Und ich wollte ihm damals nur sagen, hey, ich habe keine Zeit, weil ich halt unsere Fernsehtermine etc. habe. Und ich fand das irgendwie so, so würde man mit einem Mann nicht reden. Aber mir wird abgesprochen, dass ich einfach eine 70-Stunden-Woche habe. Und das ist lächerlich. Und das fand ich so krass.
Ja, überhaupt, es gibt ja auch, also meine Freundin, die Verena Bogner, hat ja auch ein tolles Buch zu diesem Thema geschrieben. Die war eh schon bei uns im Podcast auch zu Gast. Und es gibt ja auch wirklich diese Analysen vom Arbeitsmarkt darüber, dass halt Branchen, also dieses Vorurteil quasi als Frau, such dir doch einfach einen besser bezahlten Job, wenn du mehr verdienen möchtest. Geh halt in die MINT-Fächer oder geh in die Technik. Und das halt gerade ganz viele Bereiche, wo dann die Frauen in diese Bereiche gedrängt sind am Jobmarkt, dass das Lohnniveau gefallen ist. Also genau. Das finde ich halt auch sehr interessant. Es liegt anscheinend nicht an dem, was man macht, weil es ist eh immer falsch, was man macht.
Ja. Also es ist ja auch gestiegen, in der IT zum Beispiel, waren ja früher Frauen, es war ein Frauenjob. Und dann, wie die Männer das übernommen haben, war es ein gut bezahlter Job. Davor war es so ein Hausfrauen-Teilzeitschöppchen.
Ja.
Also es ist total interessant, was sich da verändert. Aber generell, ich fand das halt, mir hat das halt schon geholfen. Und ich glaube, so können wir das auch einen Tipp geben für unsere Lauschis da draußen. Im Kleinen anfangen. Nämlich vielleicht, es klingt blöd, aber beim Bumble, bei Tinder, whatever you use, wirklich klar zu kommunizieren und wenn dich was stört, das auch klar auszudrücken, ohne beleidigend zu werden, einfach deine Gefühle etc. dazu zu äußern. Weil wenn du es im Kleinen praktizierst beim Schreiben, fällt es doch irgendwann mal leichter, darüber zu reden. Und ich glaube zum Beispiel, was mir voll stark auch geholfen hat, wirklich auf meine Bedürfnisse und Grenzen so zu achten, war, ich habe es einfach im Täglichen praktiziert. Wenn mir etwas nicht passt, habe ich nicht sofort... Man muss ja nicht mit einem trotzigen Nein das sagen, aber ich sage immer, ein Nein zu jemandem ist ein Ja für dich. Und ich habe da eine Situation gehabt, wo ich mit einem Typen einfach was hatte und mir ging das ein bisschen zu schnell und ich bin da über meine Grenze gegangen und ich bin im Nachhinein so drauf gekommen, dass ich, okay, das Ganze ging dann eh noch ein bisschen länger, aber das sind die Momente, die ich vor allem früher gehabt habe, wo ich einfach das gemacht habe, weil ich gefallen wollte, weil ich mir dem Typen irgendwie näher sein wollte und dann bin ich immer über meine Grenze gegangen und war am Ende frustrierter, weil es dann vielleicht nicht funktioniert hat und ich war aber nicht frustriert, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil ich für diesen Menschen über was drüber gegangen bin, was ich nicht machen sollte und zwar über meine Bedürfnisse, dass sich Sachen langsam aufbauen. Und mir ist das bei meiner anderen Geschichte, ich erwähne dieses Gespusi viel zu oft, aber im letztes Jahr ist mir einfach aufgefallen, wo ich das nicht getan habe, wo ich mir Zeit gelassen habe und wo es dann aber trotzdem zu Ende ging, war ich nicht frustriert. Ja. Deswegen, ich war traurig, dass es zu Ende ist, aber ich war nicht frustriert über meine eigenen Aktionen. Und deswegen ist dieses, sich wirklich klar auseinanderzusetzen, was will ich, was wünsche ich mir, wer bin ich, so wichtig.
Werbung.
Heute ist der internationale Weltfrauentag bzw. feministischer Kampftag und wir wollen über ein Thema sprechen, das eigentlich längst kein Tabu mehr sein sollte, die Periode. Denn was mir letztens aufgefallen ist, dass ich seit ich Periodenpanties verwende, einfach keine Period Panic mehr habe.
Period Panic, was ist denn das?
Na, kennst du das nicht, dass du dich nicht traust, helle Sachen zum Beispiel anzuziehen oder halt engere Sachen?
Ja, okay, gut, dann kenne ich das sehr gut.
Ja, voll. Aber egal ob helle, dunkle oder enge Sachen, mit den Period Panties von der Firma Company gehört die Period Panic der Vergangenheit an. Die Sauglage ist nur einen Millimeter dicker als normale Unterwäsche, sodass die Panties sich nicht unter der Kleidung abzeichnet. Aber das Beste, es gibt keine ungeliebte Backup-Unterwäsche mehr, sondern echten Confidence-Style. Und wer möchte das nicht?
Ich als Mama schätze die Panties auch sehr, weil ich mir dann den ganzen Tag keine Gedanken mehr um die Periode machen muss. Mit 8 bis 12 Stunden Tragedauer und einem neuen Level an Komfort dank Flexi Technology und Fluid Protection sind diese Panties wirklich ein Gamechanger. Und wisst ihr, was das Beste ist? Sie sind non-toxic und ohne Biozide. Also, worauf wartet ihr noch? Probiert sie aus und sagt Hallo zu einem neuen Standard in Sachen Periodenkomfort.
Absolut. Und wisst ihr was, Mädels? Die Period Panties sind nicht nur bequem, sondern können sogar Schmerzen reduzieren, da sie auf Tampons verzichten lassen. Ein verbessertes Körpergefühl ist also inklusive. Und warum wir die Period Panties von der Female Company lieben? Na, weil sie einfach alles bieten, was wir uns wünschen. Komfort, Stil und vor allem Verlässlichkeit.
Mit unserem exklusiven Angebot könnt ihr jetzt 12% Rabatt auf alle Produkte im Onlineshop von The Female Company erhalten. Gebt einfach den Code TFC-Couch ein. Ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro ist der gültig und ab einem Einkauf von 50 Euro ist sogar der Versand kostenfrei. Außerdem gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie auf die Period Panties.
Und alle Infos und den Rabattcode findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, ich würde wirklich das Nein sagen, praktizieren im Alltag, jetzt auch nicht random. aber es ist nämlich wirklich so, wenn du Nein sagst, zahlt es total auf dein Selbstwertgefühl und auf dein Selbstbewusstsein ein. Jetzt nicht Nein sagen zu Dingen, wo man eigentlich Ja sagen möchte, das ist eh klar, aber es gibt eben ganz viel so dieses klassische, kannst du vielleicht mir in der Arbeit nur diese Aufgabe abnehmen und du bist eh schon bis oben voll mit Dingen und man sagt, ja. Und irgendwann übersieht man echt diese eigenen Grenzen, man sieht sie ja gar nicht mehr. Ja. Und wenn du dann öfter Nein im Alltag sagst, baut das auch gleichzeitig wieder ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein auf. Und erst, finde ich, wenn man ausreichend oft Nein gesagt hat, hat man auch wieder Energie für ein Ja. Und das fällt mir zum Beispiel auch als Mama von einer einjährigen Tochter auf, was wir auch in unserer Beziehung am Anfang, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, aber was wir halt auch für Themen gehabt haben, das war so 50er, 60er Jahre irgendwie, weil das einfach auch so tief in uns verwurzelt ist. Mhm. Und sie auch mal als Familie oder als Paar klar zu werden, wie wichtig es eigentlich auch ist, dass Frauen auch zu ganz vielen Dingen, zu denen viele Generationen von Frauen zuvor ja gesagt haben, auch mal bewusst Nein zu sagen. Mhm. Das ist, hat auch eine Vorbildwirkung, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tochter hat, finde ich. Also das ist schon ein bisschen eine Gleichberechtigung-Leben-Frage, weil, also es ist halt immer so das eine Thema, redet man nur drüber und geht aber heim und ist aber trotzdem vielleicht die Person, die zu 90% den Haushalt macht, zu 90% den Einkauf übernimmt, zu 90% Familienorganisation, zu 90% Geschenke für Familie und Freunde einkaufen, dekorieren etc. Das ist nicht gelebte Gleichberechtigung und es ist halt eben wichtig, dass man diese Dinge mal anfängt, auch wenn sie vermutlich sehr unangenehm sein werden am Anfang. Und das ist bei Dates genau dasselbe. Wenn man auf Dates geht und sie denkt, hey, ich bin super Feministin und da ist mein Feminist-Shirt und mein Feminist-Beutel und ich habe ein Feminist-Tattoo. Und dann landet man irgendwie wieder bei so einem Typ, der, weiß ich nicht, wieder irgendwelche Praktiken an einem verübt und man hat sich wieder nicht getraut, Nein zu sagen. Und man ist so, ach, jetzt habe ich das wieder mitgemacht und eigentlich hätte ich eh so Nein sagen können, aber ich habe es irgendwie nicht da. Das ist eigentlich nur diese ständige Angst vor Zurückweisung und vor Anecken, von der man sich dann da leider leiten lässt. Und das ist sicher nicht immer verwurzelt in den einzelnen Menschen. Das ist einfach angelernte Schuldgefühle.
Ja, aber ich glaube einfach, das Problem ist in unserer Gesellschaft, wir haben sehr wenig Community, wir haben sehr wenig Halt. Und wir suchen das sehr stark in partnerschaftlichen Dingen. Und deswegen sind wir dann halt so verleitet, diesen Menschen es so recht zu machen. Wir sind so darauf erpicht, dass diese eine Chance, die wir vielleicht auf das Liebe und das Glück haben, dass wir das eh nicht verlieren und so weiter. Und ich glaube zum Beispiel, was mir voll stark auch aufgefallen ist, es hat sich was verändert in der Thematik, wie wir auch so, ich sage jetzt mal, salopp Dating-Coaches sind, es liegt immer an dir. Du musst dich ändern, du musst das machen, du musst jenes. Und ich finde, manchmal liegt es einfach auch am anderen und da dem anderen auch einfach klar zu sagen, ich meine, wir haben vor einigen Folgen, habe ich ja gesagt, wo ich dem Typen gesagt habe, hey, ich glaube nicht, dass du über deine Ex-Freundin hinweg bist. Mhm. Ich finde das Date zwar eh okay, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen, ja.
Auffällig.
Ja. Und da, es liegt nicht da, dass, zum Beispiel, mir hat mein Therapeut sehr klar gemacht, dass er nicht glaubt, dass es in meiner Beziehungsgestaltung, meiner Datinggestaltung an mir liegt, sondern dass es ein Wechselspiel natürlich ist, aber er hat dann schon gesagt, so hören Sie auf, endlich da dauernd an sich zu versuchen, das Problem zu sein, sondern sagen Sie einfach ganz klar, wen Sie wollen und danach handeln Sie. Mhm. Und wenn dieser Mensch nicht passt, dann sagen Sie nein.
Mhm.
Und gehen. Oder halt, man muss ja auch nicht immer alles überkommunizieren. Das ist ja das Nächste. Aber mhm. halt für sich selber ein
guter Punkt, ja.
Nein zu schaffen. Weil den Typen auf Bumble, ja gut, da habe ich es gesagt, weil es mir vom Arsch gegangen ist. Aber in Wahrheit, ob ich den einfach lösche und blockiere und für mich sage, ciao, Kakao.
Es ist wirklich so, du hast, finde ich, auch nicht immer die Verpflichtung, diese Leute zu belehren.
Ja, oder?
Ja, weil es ist wirklich, man hat, finde ich, oft auch als junge Frau, die irgendwie am Datingmarkt unterwegs ist. Also boah, ich habe dieses
bitte,
Gefühl
wie viele Nachrichten ich mir hätte gespart, also ja. sparen hätte können mit diesen, du hast meine Gefühle verletzt, deswegen, ja, ganz ehrlich, er ist sich dessen wahrscheinlich eh bewusst und wenn er sich nicht dessen bewusst ist, er wird es nicht ändern, er kann nicht, also wirklich, das macht mich so aggressiv.
Es ist wirklich vergeudete Liebesmühe, ja. befürchte. Ja, ich glaube, Menschen ändern sie sowieso oder Verhaltensweisen sowieso erst dann, wenn sie an jemanden gelangen und einen unmittelbaren Impact von diesem Verhalten spüren. Und ich bemerke das zum Beispiel in meinem Umfeld eben viel bei Neopapas, sage ich mal, die Töchter gekriegt haben, dass die auf einmal, also ich mein, teilweise ist es echt spannend, viele sagen immer nur, ich würde mich jetzt nicht als Feminist bezeichnen. Und dann aber so Aussagen raus haben, wie so, na, mit meiner Tochter bestimmt nicht. Also für meine Tochter schaffe ich quasi die Bedingungen und so wird es sicher ihr nicht gehen. Und ich denke mir, interessant, du tust das aber für dein Kind, wo es dich selber betrifft, aber du kannst es nicht aus reinem Empathieempfinden für andere Frauen machen. Das finde ich so, also so interessant. Männer sind, glaube ich, dazu oft auch nicht in der Lage, sie in andere Personen reinzuversetzen.
So werden.
Ja.
Ich habe eine super spannende Studie gesehen, nämlich gesehen, weil ich habe das als Film gesehen und es ging um das Thema Gleichberechtigung und das war die Anfangssequenz, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre. Und zwar, man hat Babys verkleidet, also geschlechtsneutral angezogen oder eben in geschlechterbezogene Kleidung, aber halt andersrum sozusagen. Man hat nicht gewusst, ob das jetzt wirklich ein Junge oder ein Mädchen ist, so biologisches Geschlecht halt. Und die Burschen, zum Beispiel da, wo die Leute gedacht haben, das ist ein kleiner Junge, haben die viel weniger, zum Beispiel sie haben zum Spielzeug gegriffen und das erklärt, das Auto, das rollt und halt sehr erklärend, also sehr im Rationalen. Und bei dem, wo sie gedacht haben, das sind Mädchen, sind sie immer eher zum Spielzeug gegangen, was halt zur Familie ist. Schau, und die Mama macht das und wie fühlt sich die Mama? Und halt erklärt, wie man sich fühlt in gewissen Situationen. Und das Interessante daran war, weil wenn du dann das halt aufdröselst, weil es gibt ja auch schon geschlechtsneutrale Erziehung. Und wenn man das halt auch, man macht das automatisch, dass man Frauen Emotionen erklärt, Familiengeschichten nachspielt, so Empathie lernt und Burschen halt das Rationale, wie Dinge funktionieren und eher so, unter Anführungszeichen, Lösungen parat haben. Und wenn man das halt nämlich nicht macht, und das fand ich halt das Spannende daran, dass beide relativ gleich sind. Also so, das ist anerzogen. Das hat nichts mit der Biologie zu tun.
Da habe ich zwei sehr interessante Beobachtungen gemacht in der letzten Zeit. Ich war jetzt vor kurzem in Kopenhagen mit meiner Freundin. Sehr schön. Wir waren im Designmuseum. Übrigens ein toller Tipp von der lieben Leonie. Danke nochmal dafür.
Ja, das ist eines meiner Lieblingsmuseen auf der Welt.
Das ist toll gewesen. Und da gibt es, du wirst dich erinnern, eine Abteilung mit Puppenhäusern.
Ja.
Und bei diesen Puppenhäusern war eine Beschreibung dabei, die relativ lang war. Ich habe mir gedacht, okay, was gibt es jetzt über Puppenhäuser zu sagen? So. In diesen Puppenhäusern, die waren innen beleuchtet, das heißt, es hat ausgeschaut wie so eine kleine Stadt mit diesen Holzpuppenhäusern. Innen war halt Familienleben, Babys, Esstisch etc. Ja. Und es ist gestanden, dass man herausgefunden hat, dass es nirgends auf der Welt dieses Konzept von Puppenhäusern gibt, außer in Nordamerika und in Europa. Und dass es damals wie heute eigentlich schon den Mädels beigebracht wird, das sind die Aufgaben einer Frau im Haushalt, weil es halt auch viel mehr weibliche Puppen für diese Puppenhäuser gibt.
Ja.
Und dann denk mal, boah, wie arg eigentlich. Ich meine, ich finde so, ich finde es natürlich ästhetisch schön und cool, aber es stimmt, was machst du mit einem Puppenhaus? Hausfrau spülen.
Ja.
Das war die eine Beobachtung, die ich eben in Kopenhagen gemacht habe. Und weil du sagst, anerzogen, es gibt eine Forscherin, da habe ich übrigens auch mal eine coole Nachricht von einem Lauschi bekommen, die mit dieser Forscherin gemeinsam geforscht hat, habe ich sehr cool gefunden. Mhm. Vielleicht laden wir die ja auch einmal in den Podcast ein. Die Forscherin ist eine Bindungsforscherin, Lieselotte Arnert, ich glaube, ich habe sie eh schon mal im Podcast auch erwähnt. Und die hat ein tolles Buch geschrieben, Auf die Väter kommt es an. Und ein zweites tolles Buch, Wie viel Mutter braucht ein Kind? Und in diesem ersten Buch, das ich gerade erwähnt habe, dieses Auf die Väter kommt es an, analysiert sie eben auch die Bedeutung der Rolle des Mannes, des Vaters in der Familie und dass eben das auf die, also dass die Väter eben sehr viel mehr in Aktion gehen mit einem Kind. Also die sind nicht so, Achtung, lauf nicht zu schnell um den Tisch, sonst haust du dir den Kopf an, sondern die Väter sind so, hey, lauf mal so schnell um den Tisch, wie du kannst. Oh, du hast deinen Kopf angehaut. Okay, ja, ja. Wir finden eine Lösung. Und dass eben beides, also sowohl dieses Vorausschauen, der achtsame, pass auf, dieses und jenes kann passieren, das eben Frauen sehr oft machen in der Erziehung, und aber auch dieses, geh in Aktion und schau dann erst, wenn ein Problem kommt, wie du jetzt in dieser Situation reagierst von den Männern, voll wichtig für ein Kind ist. Und wir wissen alle, in unseren Breitengraden ist der Mann in der Erziehung, ob das jetzt zu Hause ist oder ob es in Einrichtungen ist, in Kitas ist, in Schulen ist, der Mann nicht so präsent wie die Frauen, weil es einfach eher unter Anführungszeichen Frauenjobs halt sind nach wie vor. Aber es geht uns auch wirklich, es ist nicht nur dieses, oh, wir wollen die Männer für diese Jobs begeistern, es ist wirklich, dass jungen Menschen und Kindern, die heranwachsen, diese wichtige Komponente fehlt im Heranwachsen, ich wage mich in eine Situation. Also so, ich finde, das muss man auch oft Vätern ein bisschen besser verkaufen. So, ihr tragt wahnsinnig viel bei, dass euer Kind sich gut entwickelt, mutig wird, Dinge ausprobiert. Und das ist, finde ich, was, das vergessen so viele Leute irgendwo.
Aber ich glaube, das ist halt das Ding. Ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt, und auf das Thema auch wieder, weil du gerade gesagt hast, wegen, die, meine Mama ist sehr, ich würde jetzt sagen, hat eher diese Attitude. Und jetzt probierst du das erst recht. Und ist schon natürlich sehr caring und alles, aber sehr in dem...
Caring, aber auch daring.
Meine Mama ist ein Hauding, würde man so sagen. Und mein Opa war auch immer so. Und ich wurde eigentlich... Mein Großvater hat damals zu mir gesagt, du darfst niemals in deinem ganzen Leben abhängig werden von einem Mann. Und ich fand das eigentlich total schade im Nachhinein. Früher habe ich es immer gefeiert, dass er das gesagt hat. Aber er hat in Wahrheit einfach gewusst, ich muss so unabhängig wie möglich werden, weil man kann, also das ist einfach ein, als Frau brauchst du einfach mehr Durchsetzungsvermögen und das hat er irgendwie schon gewusst, dass er halt, das begibt dich in keine Abhängigkeit, sei stark, sei mutig und ich fand das eigentlich im Rückblick und jetzt finde ich es einfach manchmal traurig, weil eigentlich ist es schön, manchmal von den Menschen, die man liebt, ist man abhängig, aber ich wurde eigentlich sehr stark auf dieses Hautdegen-Ding erzogen, was natürlich einfacher macht, weil ich leichter, zum Beispiel im Geschäftlichen, tue ich mir extremst leicht, Grenzen zu setzen. Du kennst mich, ich bin urstreng manchmal, was so Verträge betrifft. Sina nickt nur. Nee, aber und zum Beispiel das, und aber das gleichzeitig hat es mir aber auch ein bisschen einen Riegel vorgeschoben beim
Date. Ich darf nicht abhängig sein.
Genau. Also es ist fast schon so, ich habe manchmal so eine Angst davor, jetzt schon, dass ich halt, wenn ich, aber vielleicht auch durch die Verletzungen der Vergangenheit.
Ich finde es auch voll interessant, weil ich glaube, Männer oder männliche Rollenbilder im eigenen Leben, die prägen
so hart
extrem auch mit und vielleicht auch oft deshalb, ich nehme an, du hast deinen Großvater wahrscheinlich auch nicht jeden Tag gesehen in einem Ausmaß, wie du vielleicht deine Mama gesehen hast, aber es ist oft sehr, sie sind oft sehr einprägsam, weil sie die Dinge halt auch sehr streng und stark formulieren, aber oft sind sie halt dann auch nicht im Everyday-Life so anwesend. Und ich glaube, das ist halt auch für Väter irgendwie, kann man das sagen, weil
bin
sie sind halt...
Ich bin mit Großvater schon sehr viel aufgewachsen. Also okay. Ich bin sehr viele, also meine Mama ist ja auch Journalistin gewesen zu dem Zeitpunkt noch. Und sie und mein Papa hatten das immer so abwechselnd, dass meine Großeltern mich, wie ich noch im Kindergarten war, halt immer für Wochen hatten. Und meine Oma war so eine klassische, die hat zwar Teilzeit gearbeitet, aber so eine typischere Hausfrau halt. Und meine Oma hat damals, wie ich ganz klein war, auch noch gearbeitet. Und mein Opa hat das geschmissen mit mir. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Aber mein Opa war halt auch einfach, der hat eine sehr empathische Art auch gehabt. Also der war eigentlich für seine Zeit sehr weit als Mann. Aber hat auch halt viel durchgemacht. Deswegen, glaube ich, war da sehr, ja, on alert auch. Und hat auch zum Beispiel, meine Mama eigentlich sehr, ja, anders erzogen als vielleicht noch viele von Frauen in dieser Generation.
Ja, bei uns ist zum Beispiel so, ich habe auch den Eindruck, also mein Papa hat mich sehr, teilweise auch sehr, mich sehr angereichert mit männlichen oder männlich zugeschriebenen Eigenschaften, glaube ich. Mhm. Also ich bin schon auch,
eine Resolute.
Ich kann schon sehr, ich kann schon draufhauen auch. Im übertragenen Sinne natürlich nur. Aber es war schon so, dass ich auch oft den Eindruck gehabt habe, es ist mehr bei ihm auch die Angst durchgedrungen in diesen Mahnungen, die er da oft ausgesprochen hat. Also ich habe total oft als Teenager zum Beispiel gehört, diese Dinge wie Männer wollen eh eigentlich nur das eine, die sind aber auf das eine aus, du musst aufpassen. So ein bisschen so dieses genau beäugen, mit wem ich mich triff. Und sehr, kennst du die Szene aus Bad Boys 2, wo die...
Was? Was?
Wo, kennst du die Szene? Film? Bad Boys 2 mit Will Smith.
Ja, ich kenne Bad Boys 1,
da ist dieser Sohn von der Tochter, dieser Freund von der Tochter kommt sie abholen. Und diese zwei Cops machen die Tür auf und machen halt voll auf Baller Baller und wir sind die Brutalos. Mhm. Und der Bursch steht nur da mit seinem Hemd und weiß nicht, wie ihm geschieht. Und ich glaube, so war mein Papa öfter. Ich glaube, viele Boyfriends oder Fast Boyfriends, die es nie geworden sind, haben sich schon ordentlich gefürchtet vor ihm. Mhm. Aber ich glaube, dass das wirklich oft auch aus einer Angst heraus resultiert ist und einfach dieses Gefühl, ich möchte das Mädel schützen. Mhm. Und es
ist traurig, dass wir schon wieder beim Thema, dass sie schützen ihre Töchter, aber sie schützen nicht ihr Umfeld. Weil zum Beispiel, anstatt die Frau zu sagen,
dass man
hey,
die Männer belehrt.
Dass, ich meine jetzt blödes Beispiel, weil dein Papa vielleicht das eh gemacht hat, aber anstatt dass in der Wirtshausrunde dann sagt so, Herr Jungs,
red nicht so.
So, das sagt man nicht, sagt er lieber der Tochter, die reden so, deswegen pass auf.
Voll, genau. Und das ist, finde ich, nämlich was, das ist der springende Punkt, glaube ich, den dann erst die Generation danach so ein bisschen mehr verinnerlicht hat, dass man auf Education einfach auch gehen muss bei Männern. Und ich finde es, was ich so spannend finde, ich habe echt oft den Eindruck, die ganze Welt zerreißt sie immer das Maul, wie sehr oder wie arg irgendwie Männer aus bestimmten religiösen oder ethnischen Schichten sind, was so die quasi so denen, ich finde, so wird in Österreich immer sehr geredet. Ich weiß, ich kann natürlich nicht für ganz Europa sprechen, aber so wird in Österreich immer sehr geredet. So klassisch, pass auf, weil bei denen ist die Frau nichts wert und tralala. Und ich denke mal, wenn ich mich in unserem Land umschaue.
Ja, ich sage nur Femizin.
Ja, wir führen wirklich katastrophale Rankings an in diesem Lande teilweise.
Ja.
Wir haben einen Gender Pay Gap, der schändlich ist, muss man echt sagen. Wir sind sicher nicht Vorzeigeland, wenn es um die Wahrung von Frauenrechte geht. Nein. Wir sind kein Vorzeigeland, wenn es um die Wahrung von LGBTQIA+-Community-Mitgliedern geht. Also das ist, und dann schreibt man sie immer so auf die Fahnen, ja, bei uns ist eh schon alles anders so, wir haben quasi schon die Gleichberechtigung gepachtet, aber im Endeffekt passiert so viel und eben, du brauchst echt nur in jedes x-beliebige Wirtshaus in Österreich gehen und du hörst die Leute reden und ich denke mir immer, ich will das auch nicht für meine Tochter.
Ja.
Ich will nicht, dass die aufwächst und diese Dinge auch hört. Also das ist für mich so, da hat sich einfach so wenig geändert, seitdem ich ein Kind war.
Ja.
Also da frage ich mich immer, was macht sie alle eigentlich? So ein bisschen weiterbilden, ein bisschen irgendwie. Und es wird immer nur so weggelächelt von der Gesellschaft. Irgendwie. Es ist so, aha, jetzt redet er wieder und das ist halt einfach ein alter Depp, wie man so schön sagt. Der redet halt einfach so. Und ich find das schändlich, wirklich.
Ich verstehe, was du meinst.
Das nicht Ding würdig ist, für dieses Land eigentlich.
Na, überhaupt nicht. Aber es ist halt so traurig, um auf das Dating-Geschehen auch wieder zurückzukommen und da diese Dinge. Wenn du darauf aufmerksam machst, zum Beispiel in gewissen Aussagen, dass das für dich nicht in Ordnung sind, wirst du ganz oft nicht ernst genommen. Und ich finde, das ist halt zum Beispiel auch das.
Oder als Spielverderberin als Person, die keinen Humor hat, hingestellt. Ja. Und ich glaube, also da ist schnell ein Date einmal vorbei, weil die Person sich einfach auf den Schlips getreten fühlt. So, ah, du verstehst keinen Spaß. Bist nicht du so feministisch oder was? Ich habe jetzt mal sowas Lustiges. Also meine Freundin hat mir einen Screenshot geschickt. Die ist gerade wieder im Dating-Life angekommen, nach einer Beziehung, und hat mir einen Screenshot geschickt. Da hat sie gefragt, glaube ich, ob er sie als Feminist bezeichnen würde oder irgendwie sowas. Und er hat geschrieben, nee, Baby, aber ich mag die feminine Energy.
Oh Gott, aber es, wenigstens ehrlich.
Aber come on.
Aber er wenigstens
mag, er mag die feminine Energie im Eskaffee. Okay.
Aber wenigstens ist er ehrlich. Ey, du, wenn du mir mit dem Wort weibliche und männliche Energien kommst, dann schlage ich jemanden. Denn du weißt, wie sehr ich das hasse. Weil das ist, dass, also ich, das Problem ist, da gibt es leider so eine spirituelle Bubble, die ein bisschen den Ursprung dieser Energiesachen, weil das nennt, im Prinzip ist es dieses Yin-Yang-Prinzip. Es gibt immer eine pushende Energie und eine eher die zurückhaltende Energie. Und die, ich meine, ich verstehe, dass man es weiblich-männlich nennt, weil es einfacher ist. Ich nenne es gerne Sonnen- und Mondenergie. Ich finde das passender. Sonne, die Energiegröße ist, und der Mond, der eher so in dieser Dings. Und diese ganze fucking spirituelle Bubble auf TikTok sagt die ganze Zeit, das ist so, if you have to be in your female energy, dann passiert dir das alles, und in male energy, das ist der größte Scheiß von, ich weiß nicht, sorry, aber das ist das Patriarchat 2.0. Ja. Und ich denke mir dann uroft, ich verstehe es schon, natürlich solltest du in deiner eigenen Energie sein, aber meine, sagen wir mal, Sonnenenergie hilft mir, meinen Tag zu gestalten, und ich glaube, ich bin komplett in Balance, und es ist nicht meine mangelnde Male, Female, whatever Energy, warum ich am Datingmarkt das und das mache.
Voll, das finde ich nämlich auch spannend. Das war, glaube ich, vor einigen Jahren, wie wir diesen Podcast gestartet haben, kann ich mich erinnern, war das ein Riesenthema überall, so dieses, ach, man muss die feminine Energie einfach wieder mehr fließen lassen, weil wir sind alle so sehr in unserer männlichen Power-Seite drinnen, so alles ist irgendwie total männlich dominiert, und Frauen sind so männlich geworden und Machos quasi, wir sind die, also da war so diese Girlboss-Culture so dominierend, und gleichzeitig hat man das aber wieder mit einem biologischen Geschlecht, mit einer biologischen Geschlechtskomponente verknüpft, was ich einfach eine begriffliche Fatalität finde.
Na, in Wahrheit sagt das dir, weil dann heißt es wieder, ja, lass den Typen entscheiden, weil dann kann er in seiner Male Energy sein und du bist in einer Female Energy und sollst dich zurückhalten. Das Problem an der ganzen Sache ist ja die, dass wir dann erstens wieder in den 50er Jahren bei den Hausfrauen bald wieder stecken. Ich glaube, dass es eine Balance von beiden Energien in beiden Geschlechtern, oder in allen Geschlechtern, sagen wir es besser so, in allen Geschlechtern wichtig ist, dass man einfach für sich die richtige Balance findet. Und manche Menschen, oh Wunder, sind halt mehr zurückhaltend, und manche sind halt mehr Macher-Menschen. Ja. Das ist okay.
Ja.
Und ich finde, das eine hindert dich nicht. Du musst halt vielleicht beim Dating darauf achten, was passt denn zu dir. Manche denken sich, ich brauche die gleichen Energy-Level von meinem Partner. Und manche denken sich, hey, ich brauche das Gegenteil von mir.
Ja.
Und that's okay.
Und da muss man das nicht als männlich oder weiblich labeln. Das finde ich auch irgendwie schwierig. Und ich glaube, gerade beim Thema Dating, es richtet sich halt auch wirklich so viel immer eher so an die Frauen und an die weiblich gelesenen Personen. Es ist so, das ist dein Aufgabenbereich. So, okay, du musst jetzt mehr, sei du nur mehr in deiner Female Energy.
Nur
und,
dann ist er okay.
Aber der Typ wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie, also in der Regel, mit dem auseinandersetzen, bin ich vielleicht zu männlich unterwegs? Oder? Sollte ich vielleicht ein bisschen einfühlsamer sein? Also das ist halt, wird sich der diesem, also sich diesen in Frage stellens selber widmen, wahrscheinlich eher nicht. Und dann finde ich es halt nur fatal, wenn man sagt, ich nehme mich noch mehr zurück. Da würde ich eher sogar das Gegenteil empfehlen und Nein sagen praktizieren.
Ja,
und weil versuchen da irgendwie zu sagen, hey, weißt du was, du kommst mir irgendwie zu dominant vor, oder du kommst mir irgendwie zu, deine Aussagen und deine Ansichten sind für mich ein bisschen zu antiquiert, das passt irgendwie nicht zu mir. Ich glaube, wir sehen uns besser nimmer. Sondern es ist dann so, okay, ja, okay, der ist halt so macho, macho. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so sinnvoll ist, sich da auch immer selber so arg in die Pflicht zu nehmen und alles an Ansichten an sich selber immer zu verändern.
Mm-mm.
Anstatt dass man, was ich empfinde das auch oft und habe das auch beim Dating immer so empfunden, die Leute spielen dir immer einen Ball zu mit Aussagen, mit Ansichten, und ganz viel davon ist reine Provokation. Es ist nicht immer die Ansicht von der Person. Manche Männer sind oft vom Datingmarkt frustriert,
extrem.
Überhaupt von Frauen frustriert. Also und das spürst du, wenn du die mit wem triffst, der eher so eine negative Energie hat und einfach auch, wo du spürst, boah, der ist irgendwie, der will ja gar nicht auf mich eingehen. Sobald der merkt, ich lache nicht über jeden seiner Scherze und ich bin nicht sofort haha hihi, kommt da irgendwie nur negativer Scheiß. Und ich finde, in genau solchen Situationen, das sind echt Dates, wo ich sagen würde, bleib ein paar Minuten in dieser Situation und versuch auch so diesem Ball, den da der Typ dazu spielt, so Aikido-mäßig ein bisschen auszuweichen und einfach zu sagen, du, weiß ich nicht, was dir in der Vergangenheit, oder so wie du das zu dem Typ sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist da noch nicht über die Sache hinweg. Weil das benennt einfach was für den und gleichzeitig heißt es, ich stelle mich nicht in das, in diesen Kotzstrahl, den du da irgendwie absonderst und gebe dir da irgendwie die Aufmerksamkeit oder gebe dir da irgendwie die
Bestätigung,
sondern ich stelle mich seitlich, ich stelle mich daneben und bin so, ich beobachte es einfach bei dir und ich empfinde das so und deswegen passt mir das nicht. Also man muss nicht immer sie eben dieser Konfrontation so, sie so aussetzen. Ich finde, das ist halt dann immer so das beschissenste Gefühl, dann auch von einem Date heimzugehen und sie zu denken, wow, da habe ich mir jetzt echt wieder so richtige Scheiße anhören können und irgendwie die beschäftigt die ja trotzdem die Scheiße. Du nimmst das mit heim, denkst drüber nach, fragst dich, ob irgendwie alle Typen auf der Welt komplett geisteskrank sind und das ist auch nicht der Sinn der Sache, weil es einfach auch nicht so ist natürlich.
Ja, vor allem, was ist denn das für das? Was ist denn das dann für eine Energy? Ich finde, man beim Dating, also das ist mir einfach aufgefallen jetzt das letzte halbe Jahr, wenn du eine gute, positive Energie, haha, egal ob Female oder Male, hast, kannst du auch dir, zum Beispiel, mir ging es ja in dem Moment gut, ich habe an dieses Date keine Erwartungen gehabt, ich bin da hingegangen und deswegen konnte ich da sehr souverän sein. Ich bin aber auch sehr neutral dem Menschen gegenüber gewesen. Ich war so, schau mal, was er am Tisch bringt und schau mal, was ich an diesen Tisch bringen kann. Mhm. Aber ich war nicht unhöflich, weil ich habe zum Beispiel auch dieses Gefühl, dass viele Frauen super frustriert sind, genauso wie Männer, vom Dating-Life. Und dann ihre Frustration am anderen so hart aussetzen, wo ich mir denke, so, ich verstehe die Frustration, ich verstehe sie wirklich. Es ist beschissen. Ich lese von Freundinnen Screenshots von Bumble, wo Typen ihnen erklären, dass sie Nackenprofilstellungen haben anhand ihrer Fotos.
Na.
Doch, ich kann es dir sagen. Eine Freundin von mir hat mir das letztens geschickt, sie so, und damit ist es absolviert. Das sind
Diagnosen schon über Bumble.
Ja, sie hat gesagt, so ab jetzt ist es fertig. Es hat bis jetzt jeder einzelne Körperteil meines Körpers eine Analyse auf Bumble bekommen. Mhm. Und wir haben es wirklich gesammelt. Wir haben die Screenshots, wirklich alle Körperteile. Und der Nacken war wirklich das fehlende Puzzle anscheinend. Und ich verstehe dann zum Beispiel auch die Frustration dahinter. Das Ding ist, man muss sich von diesen Frustrationen auch lösen. Neutral versuchen zu sein, wie sich wirklich anzuhören, was sagt mir mein Gegenüber?
Ja.
Was kann ich dieser Person sagen? Wie stelle ich mich auch dieser Person gegenüber vor? Will ich diese frustrierte Person sein oder will ich einfach der Mensch sein, der ich bin, eigentlich vielleicht eine innere Zufriedenheit zuerst anstreben und dann auf das Date gehen? Und dann kriegt man das vielleicht auch zurück, weil dann erkennt man auch viel leichter diese ganzen Muster, die sich dahinter
verbergen. Ja, und vor allem muss man sich danach, finde ich, immer wieder in Erinnerung rufen, warum man auf ein Date geht. Weil es ist ja nicht nur, dass ich gesellschaftspolitische Themen diskutiere oder Feminismus, ja, nein, Debatten führe und mir am Ende des Tages irgendwie mehr ärgere, wie dass ich Spaß gehabt habe, sondern der Sinn von Dating ist ja eben Spaß haben, nette Leute kennenlernen und eventuell einen potenziellen Partner oder potenzielle Partnerin zu finden, mit der man gute Zeit haben kann. Und wenn ich das verspüre, war ja selber auf Dates, wenn ich mir dachte, Wahnsinn, da kommt nur negativer Scheiß von der Person, der nichts mit mir zu tun hat.
Ja.
Dann muss ich mir das nicht geben. Ich kann sagen, hey, sorry, kein Bock auf das. Mhm. Aber ich kann nicht diese Energie mitnehmen zum Nächsten, der vielleicht ein netter Typ ist, der sich nett mit mir normal unterhalten möchte und da irgendwie mich abkotzen und da vielleicht potenziell eine Chance vermasseln, mir selber nämlich.
Ja, eben. Ich finde, das ist generell so schwierig geworden.
Ja.
Die Leute glauben auch immer, man muss beim Dating seine ganze Beziehungsgeschichte oder seine ganzen Traumata aufarbeiten. Ja. Dafür ist Dating nicht da, Leute. Also das ist einfach, du lernst jemanden kennen. Das ist etwas, was ich finde. Ich finde, den Leuten fehlt manchmal der Bezug zu tiefen Gesprächen führen, ohne dass sie in so eine Traumageschichte kommen.
Ja, und so krass selbstoffenbarend sind. Ich glaube, gerade am Anfang kann man vielleicht daneben immer mit allem umgehen, was einem jemand erzählt. Da muss man sich einfach eine Vertrauensbasis schaffen. Und ich glaube halt, ich finde es auch okay, wenn man mal bei einem Date sagt, du irgendwie, also auch wieder da Nein sagen, ich bin da noch nicht bereit, über diese Dinge jetzt irgendwie zu reden. Wir können gerne mal später uns von mir aus, wenn wir uns öfter gesehen haben und immer noch verstehen, über die letzte Beziehung reden oder so. Aber man muss nicht immer alles gleich sofort aufs Tableau hauen.
Vor allem, es bringt ja oft doch nichts. Da kommt dann wieder die Frustration. Jetzt habe ich dem das gesagt. Wie viele Freundinnen von mir haben zu mir schon gesagt, so, boah, da war ich die Therapeutin. Und ich so, du hast keinen E-Card-Reader. Du musst das nicht machen.
Ja.
Du bist dafür nicht zuständig. Es gibt professionelle Personen dafür, die das machen.
Ja.
du bist nicht die Therapiestelle. Und ich finde, das ist zum Beispiel teilweise, Frauen sagen da viel zu selten nein, wenn Männer ihnen ihren ganzen emotionalen Belast draufhauen.
Ja, aber sie laden sie dann auch so ein, weißt, die zu reden. Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein, wie ich wen auch motiviere.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel, ich habe eine super nette Friseurin und ich quatsche total gerne mit der. Mhm. Aber also ich habe auch oft das Gefühl, ich muss die jetzt unterhalten, obwohl vielleicht das eine Mal in 6 Monaten, wo ich beim Friseur sitze, möchte ich einfach nur blöd da sitzen, Kaffee trinken und Magazine Zeitung anschauen. Ja. Und ich habe das selber früher einmal so, ich muss mit der reden, weil ich verstehe mich ja so gut mit ihr. Und ich habe das auch aufgehört, weil ich mir denke, hey, es muss auch okay sein, wenn ich mir einfach mal jetzt 20 Minuten nichts sage. Hm. Aber man hat halt immer so dieses Gefühl, ich muss die andere Person zum Gespräch einladen und motivieren, irgendwas zu sagen. Und ich glaube, da darf man sich ja echt an der Nase nehmen und einfach mal nicht in solche Richtungen auch ein Gespräch lenken.
Ja. Ja, ich glaube, es ist halt oft schwierig, weil man sich selber, man versucht ja als Mensch generell immer zu eruieren, wie tickt man anderer. Und indem wir über Beziehungen reden, kannst du ein bisschen eruieren, wie könnte er in meiner Beziehung mit ihm sein. Und wir versuchen daraus was zu erlernen. Aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, sich da Zeit zu lassen, weil ich glaube nämlich, wenn man ein erstes Date hat, also wenn ich an meine ersten Dates zurückdenke, die gut gelaufen sind, die wirklich schön waren, dann war das oft die, wo viel gelacht wurde, wo es eigentlich um Themen ging, also eigentlich mit dem letzten Date, als ich das erste Date hatte, da haben wir viel über viele Themen geredet, aber halt auch über Politik, Gesellschaft, aber es waren tiefe Gespräche, aber es war jetzt nicht super persönlich. Mhm. Es gab einen Moment, wo ich mich dann erwischt habe, wo wir über was sehr Persönliches von mir geredet haben, wo ich dann aber auch sofort wieder zurück retour gegangen bin, weil ich einfach das Gefühl hatte, nee, das ist mir jetzt zu viel für diese Date-Konstellation, vor allem möchte ich den ja noch besser kennenlernen und lenke es wieder in eine positivere Fun-Richtung, sagen wir es mal so, wie es ist. Aber ja, dieses für sich doch einen Weg zu finden, weil ich glaube, man darf auch da beim Nein sagen eben auch praktizieren, für sich selber ein Nein auch zu sagen, okay, das sind nicht die Themen, mit denen ich sofort in die Tür aufs Haus falle.
Ja.
Ich sage ja super gerne immer dein Beispiel, weil du das immer mir gesagt hast, so, du musst einen Menschen nicht sofort in dein Schlafzimmer einladen, du kannst ihn, also wenn wir uns das innere Haus uns vorstellen.
Er darf im Vorgarten bleiben.
Ihr könnt sie natürlich ins Schlafzimmer einladen.
Wenn man möchte, natürlich.
Also, das ist gar kein Problem.
Aber er muss ja nicht emotional im Schlafzimmer stehen.
Ja, genau. Sondern, dass man halt beginnt mit einem Vorgarten, Vorzimmer, Wohnzimmer. Und wenn du nämlich Leute, und das ist das Interessante, und das, seit ich diesen Vergleich habe, beobachte ich das ja auch. Und wenn ich Menschen länger im Vorzimmer oder im, nennen wir es, Wohnzimmer sitzen lasse, werden die richtig nervös.
Mhm.
Weil du, dass ganz viele Menschen das auch nicht kennen, anders eine Verbindung entstehen zu lassen, ohne das Erzählen von traumatischen Erfahrungen.
Ja, so komplette Selbstoffenbarung, ja.
Ja, mhm. Und das ist total interessant, dass es ganz oft die Verbindung fehlt. Und Verbindung passiert dann, wenn wir gemeinsame Aktivitäten machen. Deswegen reden ist auch gut, aber gemeinsame Sachen machen. Mhm. Und zum Beispiel, man vermisst ja Menschen auch dann, erst wenn man zum Beispiel merkt, okay, der andere hat auch einen Schedule und hat einen Zeitplan und so weiter. Also es sind so ein paar Sachen, die man sich schon anschauen kann für sich selber auch, dass man eben zum Beispiel eben nicht für ein Date den Pilateskurs, den Yogakurs, das Essen mit der besten Freundin schiebt, sondern sagt, hey, du, sorry, ich kann da leider nicht, ich würde dich trotzdem gern wiedersehen. Ich finde, das ist zum Beispiel, es ist kein Nein, aber es ist ein zu sich stehen.
Ein see you later, ja.
Ja, ein zu sich stehen. Und ich glaube, da, vielleicht ist es nicht das Nein sagen praktizieren, sondern das zu sich stehen praktizieren und nicht für Typen alles aufgeben, nur weil man gerne in eine Beziehung gehen möchte.
Was für ein wunderschöner Schlusssatz.
Danke, Sina.
Wir wünschen euch noch einen wunderschönen
feministischen Kampftag
oder internationalen Weltfrauentag, wie ihr ihn nennen wollt.
Und ja, bis dahin und Bussi Baba.